Mir ist natürlich aber auch bewusst, dass ich durch einen Deckel jetzt nicht die Welt retten kann, aber ich kann durch kleine Veränderungen in meinen Gewohnheiten, wie zum Beispiel morgens nicht aus einem Einwegbecher zu trinken oder fünfmal am Tag in Café zu rennen und mir sowas zu kaufen, kann ich einfach durch kleine Veränderungen Großes erreichen. Und wenn das halt ganz viele machen, können wir gemeinsam viel erreichen und es gibt zusammen halt eine große Veränderung.
Ich wünsche euch herzlich willkommen in einer neuen Raketenstart-Podcast-Folge. Ich bin Madeleine und wir starten direkt in eine neue Woche. Liebe Grüße aus San Francisco und dem Silicon Valley. Wie ihr ja aus der Folge letzte Woche wisst, bin ich mit der Caro von As Good As Pros momentan hier drüben in San Francisco und absolviere den German Accelerator mit ihr, um ihr Unternehmen ein bisschen nach vorne zu bringen und ganz viel Netzwerkerfahrung und Learnings mit nach Hause zu bringen. Man muss wirklich sagen, die Inspiration hier ist wirklich auf dem Höhepunkt. Die Leute sind super offen. Sie tauschen sich sehr, sehr, sehr offen über ihre Ideen aus, sind sehr, sehr konstruktiv und helfen einem, das eigene Unternehmen weiterzuentwickeln. Ich kann also nur jedem empfehlen, diese Erfahrung auch mal zu machen und rüberzukommen und sich mit den Leuten hier auszutauschen. Es ist momentan nicht ganz so leicht, hier zu netzwerken, weil natürlich auch hier die Angst vor Corona jeden Tag gegenwärtig ist. Aber wir machen das Beste draus und versuchen, möglichst viel hier mitzunehmen und mit den Leuten zu sprechen. Und ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Bereicherung, die ich nur jedem empfehlen kann. Kommen wir zur Folge von dieser Woche. Und zwar ist die liebe Carina Frings von Udo zu Gast. Carina ist Designerin und hat aus ihrem ursprünglichen Uni-Projekt, in dem ihr gesagt wurde, sie solle einen Mehrweg-to-Go-Becher designen, ein Startup gemacht. Und warum Udo Udo und nicht Helmut heißt, warum man immer darauf achten sollte, jegliche Verträge schriftlich und genau auszuformulieren und festzuhalten. Und wie man mit Hasskommentaren als Gründer oder Gründerin im Netz umgeht, das hört ihr in der dieswöchigen Folge und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und bin sehr gespannt auf euer Feedback. Die Carina sitzt mir jetzt gegenüber. Hallo Carina.
Hi, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Und wir haben jetzt gedacht, wir machen jetzt endlich mal einen Podcast, denn es sitzt natürlich wieder ein Kölner Startup vor mir. Und das Lustige ist, die Carina und ich, wir haben uns kennengelernt in Los Angeles, ne? In
Genau.
Joshua Tree sogar, glaube ich.
Ja, wir waren zusammen wandern.
Genau, was man halt so macht, ne? Wie man sich als Kölner Startup so kennenlernt, am anderen Ende der Welt, beim Wandern in der Wüste
Genau,
gefühlt.
geht man erstmal zusammen hiken.
Ja, was man halt so macht. Und jetzt haben wir es aber geschafft und uns in Köln getroffen und sprechen über Carinas Startup Udo. Und wenn man Udo so hört, denkt man eigentlich, Udo ist eine Person. Aber das kannst du ja einfach mal erzählen. Wer ist denn Udo?
Genau. Also viele denken immer, Udo ist mein Freund oder Udo ist der Name von meinem Papa. Ist nicht so. Mein Papa heißt Helmut. Was es mit Udo auf sich hat, ist eine etwas längere Geschichte. Das Konzept von Udo ist ungefähr 2,5 Jahre alt und dabei handelt es sich um eine Studienausgründung von meinem Designstudium im 5. Semester. Und ich habe bei der Ecosign studiert. Ich erwähne das immer gerne, weil viele das Konzept oder die Philosophie nicht kennen. Man kann dort Design studieren in verschiedenen Fachrichtungen. Also man startet dort und muss nicht sofort sagen, ich möchte unbedingt Produktdesign, Industriedesign machen, sondern kannst dich auch in Fotografie, Illustration, Kommunikationsdesign ausprobieren und legst eigentlich am Ende des Studiums fest, was du machst. Das ist eine super Chance, weil du als Kreativer nie weißt, worauf habe ich denn jetzt eigentlich Bock? Einem wird immer schnell langweilig. Ich habe dann im 5. Semester so Produktdesign für mich als Leidenschaft oder als Stärke entdeckt. Und Udo ist bei einem ausgeschriebenen Projekt entstanden. Und da sollte man einen nachhaltigen Coffee-to-go Mehrwegbecher entwickeln. Jo, klingt erstmal so total öde. Ja, super. So als Designer
Danke für nichts.
gestaltet doch mal einen Coffee-to-go Mehrwegbecher. Was soll ich jetzt da dran machen? Es gibt so viele Mehrwegbecher. Warum soll ich denn jetzt hingehen und noch so ein zehntausendes Design von einem anderen Becher gestalten? So null Mehrwert für mich. Und ja, wie das so als Student ist, ne? So die Tage vergehen. Keine richtige Idee gehabt, weil ich halt eben keinen Mehrwegbecher gestalten wollte. Und in der letzten Woche ging es so dann darum, naja, ich brauche eigentlich echt noch den Schein, weil ich irgendwann schon Bock habe, meinen Abschluss zu machen.
Jeder Student kennt es.
Saß dann so in meiner Küche rum, in der WG-Küche, wo sich eigentlich immer alles so abgespielt hat, was Ideenfindung angeht. Und habe dann irgendwann den Schrank aufgemacht und den Deckel eines Mehrwegbechers auf eine Tasse gepresst. Und so stand eigentlich das Grundgerüst von Udo. Udo ist nämlich ein Deckel, der auf eine Vielzahl von Tassen passt, so dass man die eigene Lieblingstasse von zu Hause in einen To-Go-Becher verwandeln kann. Weil ich habe mir so gedacht, wir haben doch alle die Schränke voll mit Porzellan und Becher. Warum soll ich noch neuen Becher machen? Ich mache einfach einen neuen Deckel und jeder kann die Tassen von zu Hause aus mitnehmen.
Voll die gute Story. Vor allen Dingen das, was ich im Studium immer so ein bisschen bemängelt habe, ist einfach, dass man super wenig Praxisnähe hat. Da seid ihr natürlich mit dem Designstudium noch ein bisschen besser dran als wir bei Jura, würde ich jetzt mal fast behaupten. Mach doch mal einen Kaffeebecher. Ja, okay. Das hat mir nie jemand im Studium gesagt. Und dementsprechend kann man sich natürlich dann auch natürlich total geil austoben. Und das hast du ja dann auch gemacht. Und der Schritt, dann aber ein Unternehmen daraus zu machen aus dem Studienprojekt, da liegt ja dann wahrscheinlich noch was zwischen, oder?
Genau, erstmal war das so, also die Uni-Bewertung war super geil, so 1,0, ja, richtig geil gemacht. Jeder dort, also von Prof bis Direktion, so, ja, super geil, mach das weiter. Allerdings stand hinter dem Projekt ein Kunde, der bei der Uni ein Projekt eingereicht hat, damit Studenten das umsetzen können. Da stand ich auf einer sogenannten Blacklist, weil der Kunde hatte sich ja eine Komplettlösung gewünscht. Ich habe halt nur einen Deckel gemacht. Also war das wie so, nee, vom Kunden wurde ich nicht ausgewählt. Hab dann aber einfach mal das Projekt bei Wettbewerben eingereicht und einmal den Nachwuchspreis Mehrwert NRW und noch einen anderen Designwettbewerb damit gewonnen. Und dann gemerkt, hey, so Presse wird aufmerksam, mir schreiben Leute Mails wegen meinem Studienprojekt, crazy. So, es war gar nicht von Anfang an klar, ich gründe das jetzt aus. Mhm. Also krass, also als Designer im Studium oder generell als Designer ist eine mega krasse Erfahrung, wenn deine ästhetische Arbeit Aufmerksamkeit bekommt.
Du strahlst mich auch gerade voll an.
Es ist nicht so eine Aufmerksamkeit wie bei einem Bild, was ich bei Instagram hochlade und ich bekomme Likes, sondern es geht konkret jemand hin und schreibt mir eine Mail, weil er das schön findet, was ich mache oder das Konzept gut findet. Ja, so war dann eigentlich klar, okay, ich mache da jetzt ein Business draus.
Voll gut. Und jetzt seid ihr ja inzwischen sogar zu zweit.
Genau.
Ne?
Also ich habe nicht alleine ausgegründet, sondern mir war auch relativ schnell klar, okay, ich habe keine Kohle.
Das ist eine frühe, aber gute Einsicht.
Nee, und ich bin fit in Design, Marketing, Kommunikation, Pressearbeit. Da habe ich mich reingearbeitet. Ich habe das ein gutes halbes Jahr alles alleine gemacht. Aber hier der ganze Kram. Steuern, IT-rechtliches, Umsetzung, Entwicklung und so weiter. Schaffe ich alleine nicht. Ich muss mir noch jemanden in dieses Boot holen. Hab dann Dennis kennengelernt. Wir haben dann zusammen eine GmbH gegründet. Haben dann erstmal mit Eigenkapital gestartet. Auch ziemlich witzig. Ich habe mein Auto dafür verkauft und irgendwie alles, was einen Wert hatte, was in meiner Bude noch rumliegen hatte, was eh kein Mensch braucht.
Pfand, erstmal Pfand.
Erstmal Pfand weggebracht.
Klassisches Studentenproblem.
Meine Cousine lacht jetzt, weil wir haben immer echt viel im Pfandauto.
Ja, ich hatte auch so eine Dachgeschosswohnung als Studio. Das wurde nicht komplett genutzt, sondern da war so eine Abstellkammer, nur halt in dieser Dachschräge, in dem letzten Rest. Und ich habe wirklich jahrelang meine Pfandflaschen da reingeworfen. Und als ich dann ausgezogen bin, meinte mein Dad, so ist da noch was drin. Und dann habe ich da reingeguckt und wir haben wirklich eine LKW, also gefühlt eine LKW-Ladung. Mein Papa hat so einen großen Anhänger und den haben wir dann da, ja. Und danach habe ich mich sehr reich gefühlt. Ne? Als Gründer kennt man das nicht, oder?
Nee, reich fühlen, nein. Es denken immer viele, man wäre reich.
Ja, nein.
Weil dein Online-Shop vielleicht reich aussieht.
Ja, ja, genau.
Der Warenkorb könnte aber noch... Gut, ja.
Ja, und dann hast du Dennis gefunden und dann habt ihr die GmbH gegründet und dann konntet ihr, ja, mit zwei Mann kann man auch besser durchpowern, ne?
Genau. Dann war es auch möglich, natürlich ein Werkzeug zu bestellen. Wenn man ein Produkt zum Anfassen hat, dann muss es ja irgendwie produziert werden. Ein Spritzgusswerkzeug muss her. Unsere Produkte werden auch in Deutschland produziert, by the way.
Da legt ihr auch großen Wert drauf, ne? Dass das hier in Deutschland gemacht wird.
Genau, dass das alles ein Kreislaufgedanke ist. Dass auch das Material, was wir verwendet haben, nehmen wir an, nach 15 Jahren oder was weiß ich, eher 10 Jahre, geht mal so ein Deckel kaputt. Dann kann man den wieder an uns zurückschicken und wir schmelzen den wieder ein und verwenden das Material wieder. Aber auch wenn du den in den Restmüll schmeißt, wird er von der Abfallsortieranlage erkannt und kann wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden.
Genau. Und dann habt ihr, du hattest mir auch erzählt, dass ihr viel natürlich nachhaltig arbeitet, ne? Das ist natürlich ein großes Thema, gerade in Bezug auf Mehrwegbecher. Die letzten Jahre hat man das immer ganz gut verfolgt, dass das auch in den Medien ein Riesenthema ist. Müll, Recycling. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sich alle vor allen Dingen auf Kaffeebecher gestürzt haben, ne? Obwohl wir, wenn ich jetzt so einkaufen gehe im Rewe, ist ja auch fast alles in Plastik eingewickelt, also
Ich meine, wir haben grundsätzlich in Deutschland und auf der ganzen Welt ein unheimliches Problem mit Verpackung, müssen wir nicht drüber reden. Also wie Lebensmittel verpackt sind, dann werden verschiedene Materialien verwendet, die nicht sortenrein getrennt werden können. So, es muss einfach super viel verändert werden. Und natürlich gibt es immer bestimmte Themen, die dann auch irgendwie, also ich habe das Ganze auch zu einem extrem vorteilhaften Zeitpunkt für mich natürlich gegründet, weil Coffee to go Einwegbecher einfach ein riesen, riesen Thema waren und auch noch sind. Es gibt immer ein nachhaltiges Thema, wo sich natürlich alle drauf festnageln, ne?
Wann war das, als ihr gegründet habt?
2018.
Ja,
Genau,
recht gutes Timing,
die
ja.
Idee kommt von 2017. Genau, ja, 2,5 Jahre ungefähr.
Ja, perfekt
Ja.
eigentlich. Also gerade
Ja.
jetzt heute, ne?
Also es war wirklich so, dass der Kern der Zeit einfach getroffen worden ist. Meine Mission ist es natürlich, alle Einwegprodukte zu verbannen. Mir ist natürlich aber auch bewusst, dass ich durch einen Deckel jetzt nicht die Welt retten kann. Aber ich kann durch kleine Veränderungen in meinen Gewohnheiten, wie zum Beispiel morgens nicht aus einem Einwegbecher zu trinken oder 5-mal am Tag in Café zu rennen und mir sowas zu kaufen, kann ich einfach durch kleine Veränderungen Großes erreichen. Und wenn das halt ganz viele machen, können wir gemeinsam viel erreichen und es gibt zusammen halt eine große Veränderung. Wenn man halt von vornherein sagt, ja, ist ja eh nur so ein kleiner Einwegbecher, ja, aber es häuft sich natürlich alles.
Ja, ich habe mir tatsächlich heute Morgen Kaffee geholt, weil ich heute einen Termin hatte in einem anderen Büro und ich wusste, die haben keinen guten Kaffee. Da habe ich dann in dem Moment, wo sie quasi das Getränk abgefüllt haben, nicht darauf geachtet, ob sie es in so einen Recap machen oder ob sie es in so einen Papierbecher machen. Und dann hatte ich das erste Mal seit Monaten wieder so einen Papierbecher in der Hand und habe richtig dumm darüber nachgedacht, weil ich damit dann draußen unterwegs war und ich habe mich voll beobachtet gefühlt, weil ich so dachte, das ist ja so voll die Sünde eigentlich, ne? Oh mein Gott, was denken die Leute jetzt von mir? Aber wenn man allein schon, dass man das Bewusstsein inzwischen dafür hat, dass einem sowas auffällt und dass man darüber nachdenkt, oh Gott, jetzt habe ich einen Papierbecher dabei, ist ja auch schon eine Riesenveränderung, die wahrscheinlich vor 5 Jahren kaum vorstellbar gewesen wäre, ne?
Ja, genau, das ist einfach eine psychologische Veränderung, ne, die erstmal in die Köpfe auch muss, ne? Und Konzept von einem Deckel, der Udo heißt, ich erkläre gleich auch noch, warum das Udo heißt,
Und nicht Helmut.
und nicht Helmut, erregt einfach mehr Aufmerksamkeit als ein herkömmlicher Kaffee-to-go-Mehrwegbecher. So, das ist für mich auch nicht nur ein klassisches Produktindustrie, sondern es geht für mich schon in eine Richtung, im übertragenen Sinne Kommunikationsdesign,
Es ist ein Lifestyle-Produkt, ne?
Lifestyle-Produkt, aber auch ein Botschafter, der eigentlich so in alle Hirne sollen sagen, dir soll das richtig unangenehm sein, wenn du dir morgen früh bei
Habe ich
Kams
gemacht.
einen Einwegbecher holst. Ja, das machst du jetzt nicht mehr.
Ja, aber ich war nicht bei Kams, weil die haben nicht so guten Kaffee. Dann hätte ich im Büro welchen genommen. Ja, voll. Vor allen Dingen gehen wir nochmal zu Udo. Ich habe jetzt schon mehrere davon in der Hand gehabt. Zum einen gebrandete von Firmen. Das kann man bei euch ja auch machen, ne? Wenn man als Firma quasi ein Statement dazu setzen will. Und auch eure eigenen Sondereditionen. Wir hatten ja jetzt die Kölner Helfen Kölner Aktion im Dezember. Da habe ich einen von in der Hand gehabt. Und ich hatte natürlich auch das große Glück als Podcast-Tante, bringen mir die Leute immer mal wieder gerne was mit. Vielleicht möchtest du einfach dein Produkt mal beschreiben, weil man natürlich über einen Podcast nicht so viel sehen kann. Alle werden natürlich auf eure Website gehen, um sich das Ganze anzugucken, aber vielleicht kannst du mal versuchen, das so in Worte zu fassen.
Genau, es ist ein Deckel, eine Dichtung, die konisch zuläuft, also die beim Durchmesser 82 sich nach unten zuschneidet zu einem kleineren Durchmesser von 72 mm, einfach eine konische Form. Ein Stopfen wie bei einer Glaskaraffe und das Ganze verschließt man so, dass man das Ganze einfach auf ein Gefäß presst. Dadurch entsteht in dem Gefäß ein kleines Vakuum, somit hält es dicht. Ich muss das jetzt erklären, warum das Udo
Jetzt kommst du nicht mehr drum
heißt.
rum.
Ich komme jetzt genau zum
Vielleicht
Branding.
zum Aussehen kann man noch sagen, ihr habt ganz
Ja.
viele verschiedene geile Farben. Es gab sogar eine Glitzer
Genau,
Edition.
das ist nämlich spannend, das hängt nämlich alles zusammen. Also es heißt Udo. Weil wenn man die Buchstaben dreht, dann wird ein Duo draus, weil Deckel und Tasse nur zusammen funktionieren. Die bilden zusammen ein Duo, eine Partnerschaft. Ist ein persönlicher, aber auch ein konzeptreicher Name. Und genau, wo Madeleine schon drauf hinaus wollte, also generell haben wir immer verschiedene Farbkollektionen. Man kann aber auch als B2B-Partner hingehen und eine eigene Pantone-Farbe bestellen. Heißt, dann gibt es die Möglichkeit, der Kunde möchte, ich möchte jetzt ein warmes Rot haben. Okay, kein Problem, ich kann jede Pantone-Farbe hier in Deutschland produzieren. Der Kunde möchte aber sein eigenes Logo auf den Deckel drucken, um Udo zum Beispiel als Werbegeschenk oder Giveaway einzusetzen. Dann verwenden wir einfach ein Udo-Rohling ohne Logo und fräsen das Kundenlogo im Nachhinein drauf. Und es ist auch so unser Hauptgeschäft, dass wir einfach nachhaltige Giveaways und Werbeartikel für Kunden oder Unternehmen herstellen, denen Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema ist. Du kannst es individualisieren mit Farbe und mit Logo. Manche Kunden finden Udo aber so toll, dass sie sagen, ich möchte das Udo-Logo und mein Logo drauf haben. Also da kann man halt echt rumspinnen. Wir hatten jetzt auch schon eine Sonderedition, wo wir mal Glitzer reingestreut haben.
Ja.
Dann haben wir jetzt auch ausprobiert, ob man eine Kollektion macht für Festivals oder für Events, dass dieser Deckel halt im Dunkeln leuchtet. Man kann das auch rumspinnen und wir sind da super offen für Anregungen oder Wünsche.
Ja, das liegt ja auch nahe, gerade weil du ja auch sagtest, du machst auch viel Marketing und PR. Das ist natürlich ein klassisches Marketingprodukt für Unternehmen, ne? Weil es ist ein Statement, wie du eben schon gesagt hast. Es ist nicht einfach nur ein haptisches Produkt, sondern es ist ein Ausdruck von einer Einstellung zu einem gesellschaftlichen Diskurs. Und das ist natürlich auch gut für Unternehmen, sich dementsprechend positiv zu platzieren. Und das kann man halt super easy und dann durch das Branding noch mit dem Deckel. Mega geil, eigentlich voll die gute Idee. Da merkt man dann, dass du auch ein bisschen Marketing-Background hast, ne? Man ist ja doch irgendwie Allrounder, wenn man Gründer ist.
Ich übe auch nicht mehr den klassischen Design-Job aus, sondern ich mache fast nur noch Marketing und Vertrieb und Vorträge mal. Also es hat sich total verändert. Aber es fühlt sich für mich auch gut an, weil ich möchte gar nicht so klassisch in der Agentur arbeiten und nur neue Produkte produzieren.
Ihr seid jetzt seit 2018 also gegründet. Und steht jetzt Anfang 2020. Was habt ihr denn jetzt für die nächsten Monate geplant?
Also geplant ist, einen eigenen Laser zu kaufen, der die Deckel graviert. Weil im Moment sieht das so aus, dass wir mit einem Dienstleister zusammenarbeiten, wir dem die Deckel schicken und der die Logos drauf lasert. Funktioniert so semi-gut, das ist ein spezielles Verfahren und das kann leider nicht jeder. Deswegen muss ich meine Ware immer nach Bayern schicken und die kommt dann nach NRW zurück. Also es ist immer ein Hin und Her.
Zum Thema nachhaltig eigentlich.
Es geht, glaube ich, noch, was so die Transportwege angeht. Ich möchte diesen Prozess aber einfach besser und nachhaltiger gestalten. Und deswegen wollen wir einen eigenen Laser kaufen, um auch einfach flexibel zu sein. Jetzt ist es halt so, dass wir ab 50 sagen, okay, wir können euer Logo drauf machen. Aber mein Wunsch ist eigentlich für dieses Jahr zu sagen, es gibt im Online-Shop die Möglichkeit, dass ihr euch eure eigene Farbe auswählt, draufschreiben könnt oder ein Bild hochladen könnt, was halt da drauf gelasert werden soll. Dann kann jeder einzelne Kunde den eigenen Deckel halt personalisieren. Und ich denke, das ist einfach eine super Sache auch für private Zwecke.
Auch wieder super guten momentanen Trend dann, ne? Also genau. Personalisierung, das hatten wir jetzt ja bei, ich sehe es immer auf Instagram, mit Ketten, mit T-Shirts, mit Rucksäcke, ja. Schuhe, geht ja alles. Ich habe das Gefühl, es geht wieder so ein bisschen weg von diesem Konsum, Massenprodukte zu Kleinigkeiten, die irgendwie nicht nur Dinge zuordnen, sondern auch so ein bisschen zeigen, ich habe hier ein bisschen mehr investiert, um quasi für mich selber was Individuelles zu schaffen. Und das ist ja eigentlich auch schön, eben weil es vom Konsum-Massenmarkt weggeht, hast du automatisch auch wieder nachhaltigere Aspekte mit drin. Und gerade wenn du dir irgendwie so einen Deckel gravieren lässt, dann trauerst du ja richtig darum, wenn er weg ist. Und wenn du das einfach nur so mal hinkriegst oder so, oder auch so Schuhe oder weiß ich nicht was, das ist natürlich immer viel geiler, wenn das quasi so ein Stück von dir dann da mit drin hat, ne?
Genau. Das ist so eine Investition, die wir jetzt dieses Jahr tätigen wollen.
Ihr habt keine Investoren mit drin, oder?
Nee, wir haben noch keine Investoren mit drin. Wir haben zu zweit gegründet, sind insgesamt jetzt ein Team von 4-5 Personen. Wir haben Studenten, die uns zuarbeiten, einen Vertriebler in Hamburg, der so den nordischen Markt von den Offline-Shops her betreut.
Das heißt, ihr habt nicht nur einen Online-Shop, sondern ihr arbeitet dann auch im stationären Handel mit den Geschäften. Mit was für Geschäften arbeitet ihr so zusammen?
Genau, also wir haben, das könnt ihr auch schön online einsehen, wir haben einen Offline-Shop-Finder im Online-Shop und komischer Satz. Ja, wir haben da jetzt über 60 Shops, wo ihr Udo offline kaufen könnt. Und das ist natürlich auch noch ein Ziel von diesem Jahr, das würde ich gern, wenn es geht, vervierfachen. Einfach weil Offline-Shopping und Nachhaltigkeit in einem engen Zusammenhang stehen. Jeder von euch sollte das in einer großen Stadt erwerben können. Wir arbeiten mit ganz vielen Kaffeeröstern, Cafés zusammen, die B2B-Partner sind. Also nochmal eine ganz andere B2B-Sparte. Unternehmen, die B2B bebranden lassen und es als Giveaway oder Werbegeschenk einsetzen, aber auch dann die, die es einfach wiederverkaufen. Also es sind auch wieder zwei Kategorien. Cafés, Kaffeeröstereien, aber auch ein paar vereinzelte Edeka-Märkte, Supermärkte. Wir sind in, meine ich, über 16 Globus-Märkten gelistet. Ich müsste es jetzt auch nochmal nachgucken. Mm. Wir haben jetzt auch Displays gestaltet, wo die Produkte schön drin liegen, sodass man die im Geschäft auch bemerkt. Das sind so Step-by-Step so Sachen, die sich einfach weiterentwickeln. Und es war natürlich schön zu sehen, dass im letzten Jahr zum ersten Mal Gewinn gefahren worden ist.
Glückwunsch! Wuhu, 2019! Jetzt geht's so Richtung Millionen, ne? Unicorn incoming!
Fast, ja.
Ja, aber organisches Wachstum ist doch, also ganz ehrlich, wenn man aus eigener Kraft und aus eigenen finanziellen Mitteln erstmal wachsen kann, das Produkt steht, es verkauft sich, es trifft einen Nerv, das sind doch die besten Voraussetzungen, um zu sagen, okay, jetzt können wir das Ganze auch größer machen und skalieren.
Ich meine, ja, ich habe halt, oder wir haben halt eine geile Zielgruppe, ne? Das sind nachhaltig bewusst lebende Menschen, es sind aber auch Designliebhaber, die sowas vielleicht einfach auch als Designobjekt ansehen. Das sind die ganzen B2B-Partner. Die Gruppe ist einfach so groß. Es fallen auch immer mehr Gruppen auf, wie zum Beispiel Mütter, die ihren Kaffee morgens abdecken wollen, weil ihre Kinder immer die Tasse umwerfen. Also der Markt ist einfach unglaublich.
Hab ich noch nie drüber nachgedacht, aber ja, voll sinnvoll. Richtig gut. Vielleicht auch irgendwie so ein bisschen körperlich behinderte Menschen, die halt sonst auch nie eine Kaffeetasse überhaupt irgendwo hin transportieren können.
Hatte ich auch schon ältere Menschen, die mich angerufen haben, das im Fernsehen gesehen haben, mal bei MDR oder so. Und dann, ich zitter so, ich brauche so einen Teil, Frau Frings.
Oh, voll schön. Das ist doch das beste Feedback eigentlich, was man kriegen kann, oder? Habt ihr denn vor, Investoren mit reinzunehmen oder wollt ihr komplett organisch wachsen jetzt in den nächsten Monaten?
Ich finde eine organische Reichweite sehr gesund. Ich mag es auch zum Beispiel, mich zuerst mal lokal zu konzentrieren, Deutschland zu konzentrieren und dann irgendwann auch größer zu werden. Und natürlich spielt das Thema Investoren eine große Rolle für uns. Ja, also in Zukunft ist natürlich, ich weiß nicht, ob es in diesem Jahr ist, aber es ist geplant, Investoren hinzuzuziehen, ja. Also das sieht ja im Moment so aus, dass am Anfang mit Eigenkapital gegründet worden ist, aber nur der kleinste Teil. Dann hatten wir beide das Gründerstipendium. Das kennen ja viele hier in NRW. Wir haben auch noch einen Gründerkredit aufgenommen, um das Ganze umzusetzen.
Ja, man ist hier in Deutschland inzwischen ganz gut unterstützt. Ne? Ich meine, es geht immer noch viel mehr und es ist noch super viel zu tun. Aber ich glaube, wir sind ja schon in einer besseren Position als woanders. Und gerade du bist ja das perfekte Beispiel für jeden, der vielleicht noch im Studium ist, dass wenn er eine Idee hat, für die er brennt und die ihm Spaß und Freude bereitet, dass nur weil man im Studium ist, das jetzt nicht davon abschrecken muss, seine eigene Existenz zu gründen und halt einen eher unklassischeren Weg zu gehen, oder?
Nee, im Gegenteil. Also ich bin jetzt 28, die meisten gründen sogar ja noch viel früher. Ich sag mal, wenn jetzt jemand mit 22, 23 was gründet, das heftig gegen die Wand fährt, na und? Im schlimmsten Fall habe ich einen Haufen Kohle verloren.
Aber Erfahrung gewinnst du immer.
Ja, genau. Aber die Erfahrung oder das Netzwerk, was ich mir in der Zeit aufgebaut habe.
Ist unbezahlbar.
Genau, ist unbezahlbar.
Ja, absolut. Voll. Und gerade, wenn man jung ist, die Studenten wissen es, alle, die studiert haben, niedriger wird der Lebensstandard auch nicht mehr, ne?
Nee. Also. Und ich sag mal, meine Studienzeit war richtig geil.
Ja, ja. Richtig gut. Und jetzt sitzt eine wahr gewordene Unternehmerin vor mir, siehste? Und vor dir auch, richtig praktisch. Ja, sehr gut, aber es läuft natürlich auch nicht immer alles nur schön. Und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen. Und ich spreche auch immer mit allen Gründern auch über die unschönen Dinge so ein bisschen. Und wir können ja erstmal anfangen vielleicht mit den Sachen, die dir so als Gründerin aufgefallen sind, die man einfach ja wahrscheinlich mit einberechnen muss, weil nicht alle sind happy und rufen an und sagen, oh mein Gott, du hast den heiligen Gral erfunden, I need it. Sondern du hast natürlich auch manchmal einen Umgang mit Leuten, gerade im Internet, ne? Gerade wenn man einen Online-Shop hat, in Zeiten von Bewertungen, in Zeiten von Anonymität etc., dass man da einfach auch mal weniger schöne Erfahrungen macht. Und da hattest du mir ja erzählt, dass du da auch ab und zu mal was abkriegst.
Ja, genau.
Also, du verdrehst schon so ein bisschen die Augen so. Also, wir sind ja voll positive Menschen.
Es kommt zum Glück nicht oft vor. Natürlich hat man mal nicht so eine gute Bewertung, aber die dann auch total nachvollziehbar ist und wo man einfach als Designer oder Produktentwickler sieht, okay, eigentlich cool, danke, dass du mir das Feedback gegeben hast, weil so kann ich mein Produkt auch weiterentwickeln. Wir haben das Glück, sehr gute und coole Kommentare auch zu bekommen. Wir hatten aber auch zu Anfang mal so eine richtig schlechte Bewertung bekommen. Wenn du deine erste schlechte Bewertung bekommst, ich glaube, dann wird dir erstmal richtig schlecht. Und es war auch die Überschrift der Bewertung, mir wird schlecht.
Oh nein! Warum sind Leute im Internet immer so dramatisch? Nobody knows, oder?
Bei dieser Bewertung hat es sich auch meiner Meinung nach nicht mehr um das Produkt gehandelt, sondern das war eine persönliche Auseinandersetzung. Mhm. Ich würde einfach mal zitieren.
Wir sagen natürlich keine Namen.
Nee, wir nennen keine Namen.
Ich finde, wenn man Hass im Netz streut an Menschen, das muss ja nicht sein. Konstruktive Kritik, immer schön, immer angebracht, aber...
Ihr habt wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Wer nimmt seine Lieblingstasse mit, um Kaffee zu trinken, wenn er das Haus verlässt? Und dann noch einen Plastikdeckel. Das ist eine typisch verkrampfte Idee einer Designstudentin. Und die Begeisterung, dass der Kaffee nicht überschwappt. Es gibt Schnabeltassen. Wie alt seid ihr? 4? Fehlt nur noch die Halterung für den E-Scooter. Haha, natürlich gewinnt sowas Preise. Aber von welcher Jury? Neulich war es ein System, das angeblich die Handläufe von Rolltreppen von Bakterien befreit. Auch Schwachsinn.
Ja, danke für nichts, ne? Also vor allen Dingen, ich musste gerade daran denken, als er meinte Halterung für E-Scooter.
Hat er noch ein Problem mit E-Scooter?
Nee, aber ich war so, boah, das wäre mega praktisch. Ja, okay, offensichtlich ist das kein Problem, was diese Person betrifft. Aber das ist einfach eine öffentliche Bewertung, oder?
Genau, das ist eine... öffentliche Bewertung im Shop.
Wie gehst du damit um als Mensch, als Gründerin? Also gerade, das ist zum Beispiel was ich super spannend finde, wenn man mega für seine Idee brennt, dann ist man es ja schon gewohnt, dass die Leute vielleicht ein bisschen kritisch einfach agieren im Sinne von, oh Gründung, willst du das wirklich machen? Das ist aber ein großes Risiko oder ah, das ist aber mutig, höre ich ganz oft. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, warum das mutig sein soll, wenn ich jetzt einen Bungee-Sprung mache oder so. Das ist vielleicht mutig, aber gründen, I don't know, aber gut. Aber wie gehst du persönlich mit sowas um, wenn jemand quasi dein Produkt angreift?
Also ich nehme das nicht persönlich und das darf man auch nicht.
Aber das muss man ja lernen, oder? Genau, das ist ja nicht...
Also genau, war jetzt auch nicht von Anfang an so.
Ja.
Nicht persönlich nehmen. Ich lasse das nicht einfach so in meinem Posteingang, sondern ich habe der Person tatsächlich einfach ganz neutral geantwortet darauf. Und habe dann nochmal eine Mail zurückbekommen, ich soll keinen Kontakt mehr aufnehmen. Gut, aber dann hatte sich das für mich auch erledigt. Also natürlich brauche ich eine Zeit. Natürlich verletzt mich das vielleicht am Anfang ein bisschen oder greift mich ein bisschen an. Aber auch nur in der ersten Sekunde, wo ich so die Überschrift lese.
Ich glaube, das ist dann wieder was, man sagt ja immer, dass man sich als Gründer sehr stark weiterentwickelt, sowohl im Bereich Kompetenzen, man lernt viel Steuern, rechtliches, blibla, aber auch persönlich, nicht nur, dass man wächst an seinen Aufgaben, sondern auch, dass man sich persönlich weiterentwickelt in Bezug auf, wie gehe ich mit Kritik um, wie gehe ich mit Menschen um, die mir quasi ihren Hass überkippen. Ich würde jetzt mal fast wagen zu behaupten, dass es bei den meisten Menschen daran liegt, dass sie einfach unzufrieden mit ihrem eigenen Leben sind. Oder?
Ja, also man hat es eigentlich in der Mail auch schon gelesen, wenn man es ein bisschen psychologischer angeht. Eine verkrampfte Idee einer Designstudentin. Meiner Meinung nach, ich habe natürlich auch mal recherchiert, die Bewertung kam von einem Designer. Wahrscheinlich einfach ein verkrampfter Designer, der sehr negativ eingestellt ist oder halt vielleicht nichts ausgegründet hat, wo vielleicht auch mal was schiefgelaufen ist. Wir wissen es nicht. Aber das Ganze muss man nicht persönlich dann...
Ja,
an einem Geschäftsmodell,
da wächst man dann auch dran, ne?
Auslassen. Genau, da wächst man dran.
Ja, und dann nimmt man das für sich mit und dann geht man wahrscheinlich auch besser damit um. Und wie du eben schon sagst, man bekommt ja auch Feedback, was vielleicht auch Kritik ist, aber wo man dann wirklich an dem Produkt auch arbeiten kann.
Ja, konstruktives,
ne?
Feedback, das ist wertvoll. Aber die Nachricht, also wenn mich so Nachrichten erreichen, das hat doch keinen Mehrwert für mich, das hat aber auch keinen Mehrwert für ihn. Was hat er denn davon?
Ja, eigentlich nichts, ne? Ja, Hass abgeladen, so.
Hass abgeladen,
Glückwunsch dazu, bringt uns nichts. Und da bin ich auch froh, dass du genauso ein Energiebolzen bist wie ich. Dich habe ich auch, glaube ich, noch nie schlecht gelaunt gesehen. Du bist auch immer gut drauf. Und von daher, ich glaube, das muss man aber auch. Und vor allen Dingen die Dinge einfach nicht zu ernst nehmen, weil ich glaube, wenn man als Gründer alles mit ins Bett nimmt, dann kriegt man nie wieder eine ruhige Minute.
Nö, dann schläft man nicht gut.
Ja.
Ich schlaf super gut.
Ja, sehr gut. Das kommt dann nicht vom Kaffee. Macht ihr eigentlich außerdem Udo noch ein Produkt? Macht ihr auch zufällig was mit Kaffee?
Wir verkaufen nachhaltige Produkte wieder. Also wir haben manchmal einfach ja, so Monatsprodukte oder ich sag mal 2-3 Monatsprodukte, die wir einfach wieder verkaufen, die uns aber gut gefallen. Wir überlegen gerade noch ein anderes Produkt mit in Online-Shop aufzunehmen.
Ja, also stetige Produktweiterentwicklung.
Genau, von Kaffeebohnen bis nachhaltigen Chai Latte.
Da bin ich die Erste, die sich als Testerin opfert. Da bin ich ja immer am Start. Testen kann ich. Irgendwas muss ich ja können. Und zum Thema nochmal Probleme zurück. Gehen wir in mein Lieblingsthema, die rechtlichen Fuck-ups.
Ja.
Und da hattest du auch gesagt, da hattest du auch einige Dinge, die bei euch so relevant waren und mit denen du dich gezwungenermaßen, auch wenn du jetzt Dennis hast, der sich um viele Dinge kümmert, auseinandersetzen musst. Das möchtest du da mal so ein bisschen Erfahrungsweitergabe machen. Was würdest du einem Gründer raten, der jetzt gerade erst loslegt, damit er vielleicht nicht den gleichen Fehler macht?
Lass dir alles schriftlich geben. Es ist eigentlich so simpel und so klar. Im zweiten Monat nach der Gründung, als das Werkzeug, also das Spritzgusswerkzeug dann fertig war, hat sich herausgestellt, dass ein Haufen Schrott produziert worden ist. Wir reden aber von einem 30.000-Euro-Haufen Schrott.
Nein.
Also das Werkzeug, das produziert worden ist, war nicht einwandfrei. Damit konnten wir nicht produzieren. Einfach eine Fehlkonstruktion. Kommt wahrscheinlich öfters vor. Ich habe es in der Szene jetzt auch schon öfters gehört. Jo, aber da schluckt man dann auch erstmal.
Ja, 30.000 Euro hat man nicht unterm Kopf.
Ja, genau so. Also deswegen sage ich, Leute, gründet. Ich habe auch schon 30.000 Euro gegen die Wand gefahren und lach noch. Das Blatt kann man wieder wenden, wenn man dran bleibt. Was natürlich mein Fail war, ich habe mich nicht genug vertraglich abgesichert. Also es gab keinen richtigen Vertrag zwischen dem Produzenten und mir zu dem Werkzeugbau.
Okay.
Es gab eine Bestätigung, aber es gab keinen richtigen Vertrag, was passiert, wenn das nicht einwandfrei produziert. Dann war die Beschreibung, also ich habe natürlich eine Auftragsbestätigung bekommen, da stand aber eine falsche Beschreibung drin. Okay. Einfach so Kleinigkeiten, die man abchecken muss. Was ist zu tun, wenn ich ein Spritzgusswerkzeug bestelle, wenn ich es kaufe? So, ich habe da aber wirklich am Anfang null drüber nachgedacht. Es war auch so, dass ich mit einem kleinen Unternehmen in Deutschland zusammengearbeitet habe. Und das alles so sehr familiär war und man hat nie gedacht, da passiert jetzt irgendwas, ne? Das funktioniert nicht.
Das denkt man eigentlich auch, man bestellt ja quasi bei einem Profi, ne? Also man selber hat ja nicht so die Ahnung und verlässt sich dann so ein bisschen da drauf.
Genau, also wir hätten dagegen rechtlich vorgehen können, aber wir hatten gar nicht zu Anfang das Geld, um gegen ein Unternehmen, was schon etablierter ist, rechtlich vorzugehen. Wir haben letztendlich das Unternehmen gewechselt, sind auch in Deutschland geblieben, produzieren jetzt auch in Köln. Yay!
Juhu!
Was noch viel cooler ist. Und haben das Werkzeug dorthin transportieren lassen, haben das reparieren lassen, sodass wir erst 10.000 Stück produzieren lassen konnten. Danach war das Werkzeug aber wirklich Schrott. Heißt, wir haben nochmal in das alte investiert und haben dann ein neues Werkzeug gekauft. Und das funktioniert jetzt erste Sahne.
Sehr gut.
Aber auch alles nur vertraglich abgeregelt. Die Auftragsbestätigung ist richtig formuliert.
Ja, das sind so Sachen, wenn man halt keine Ahnung hat, so, ne, gerade im Studium. Obwohl, habt ihr im Designstudium damals schon so ein bisschen rechtliche Sachen dazu bekommen? Wahrscheinlich überwiegend eher zu Ideenschutz, ne?
Ja, genau. Also Basics, die ein Designstudent so mit an die Hand bekommt, sind Markenschutz, Geschmacksmuster, sowas in die Richtung.
Ja. Hat dir das denn geholfen dann später, dass du irgendwie zum Beispiel die Markenanmeldung komplett alleine machen konntest, oder?
Nee, habe ich mir nicht zugetraut.
Okay, das ist ja eigentlich voll schade, ne? Weil gerade an der Uni hast du ja Ressourcen, auch zu Juristen.
Genau.
Aber das ist wahrscheinlich wieder grundsätzlich so ein Problem, dass die Unis einfach thematisch super weit weg sind von tatsächlich
von der
was Gründen und Praxis. Obwohl ich jetzt gerade bei einer Designhochschule eher erwartet hätte, dass es da ein bisschen anders ist, oder?
Es ändert sich gerade ein bisschen. Also wir haben jetzt gerade den Bereich so ein bisschen noch um Startup Relations erweitert. Heißt, es gibt jetzt auch einen Kurs, wo Studenten mit ihren Ideen hinkommen können und Ideen oder Produkte so ausarbeiten können, dass sie marktreif sind. Das ist ein Workshop-Format. Da habe ich jetzt auch ein, zwei Sessions gegeben und da bespricht man so Themen dann im Detail.
Ja, du machst ja auch viel Vorträge an der Uni, ne? Hast du auch erzählt, mit Startups auch?
Genau.
Hast du denn das Gefühl, dass an den Unis die Studierenden durch deinen Input so ein bisschen mehr motiviert werden oder ein bisschen mehr Mut fassen, selbst auch zu gründen? Zumindest merke ich das bei mir mal, dass das für mich
ein Riesenanliegen ist, nicht nur meine Begeisterung für mein Produkt quasi einzusetzen, sondern auch andere Leute mit davon zu begeistern, weil ich denke, dass es einfach so ein riesiges Privileg ist, dass wir so viele Möglichkeiten haben, gerade so unsere Altersklasse und die, die noch nach uns kommt, dass man einfach in einem Wust von Möglichkeiten quasi durch das Internet auch alles machen kann. Jeder kann einen Online-Shop aufmachen, jeder kann Produkte machen. Den Luxus hatten unsere Großeltern ja eigentlich nicht.
Nee, heutzutage ist alles möglich und alles greifbar. Man muss sich nur irgendwie durch diesen Dschungel kämpfen und das sich irgendwie aneignen. Aber es bestehen viel, viel mehr Optionen, irgendwas zu tun. Und vor allen Dingen das zu tun, glaube ich, worauf man Bock hat.
Ist auch gar nicht so einfach, das zu finden. Ne? Ich meine, wenn man deine Geschichte so hört, auch so völlig zufällig, du hast irgend so ein Uni-Projekt. Ja. Und allein, dass jemand sagt, okay, ich führe das jetzt nicht einfach aus, sondern ich möchte einen Mehrwert schaffen. Ich finde, das ist schon das beste Beispiel, wo man so ein bisschen erkennt, dass es richtig Gründerpotenzial, wenn du halt hinterfragst, jemand setzt eine Aufgabe vor und du sagst, so, ja, aber gibt es doch schon. Und dann halt für dich selber überlegst, okay, dann nutze ich meine Zeit, um eine Lösung für etwas zu entwickeln, wo ich denke, dass es sinnvoll ist und wo eventuell, da wusstest du ja noch gar nicht, ob die Leute das wollen. Und wie hast du dann für dich evaluiert, dass du jetzt nicht nur das Produkt baust für dich, sondern ob die Leute das auch kaufen wollen? Das ist ja auch immer nochmal so ein Step in der Produktentwicklung, ne?
Ich habe erzählt, die Wettbewerbe haben Aufmerksamkeit erregt und ich habe Mails bekommen von Presse und so weiter. Und durch diese nachfolgende Pressearbeit oder eine Veröffentlichung in Brand 1 oder was weiß ich, haben Kunden geschrieben, hey, wo kann ich das kaufen?
Dann das ist das Einfachste, ne? Das ist dann die Optimalvoraussetzung eigentlich für, ich habe eine Idee und Leute kommen auf mich zu und sagen, hey, wo kriege ich es her?
Und ansonsten empfehle ich, mach dir einen One-Pager, lad ein paar geile Renderings oder Fotos hoch und guck, wie viele Klicks du hast und wie Kunden oder User reagieren.
Macht ihr auch schon User-Tests?
Also jetzt ja mehr, wir analysieren mehr, aber am Anfang nicht. Ich hätte am Anfang auch noch mehr User-Tests machen sollen. Ich hätte auch gar nicht so schnell gründen müssen. Auch alles so Steps, wo man aber erst im Nachhinein weiß, okay, hätte ich ein bisschen anders machen können.
Aber es ist ein Lernprozess, ne?
Genau, es ist einfach ein Lernprozess. Und ja, ich habe auch das Gefühl, du hast eben gefragt, ob Studenten motivierter sind. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann nur jetzt von dem letzten Kurs sprechen. Alle Studenten, die teilgenommen haben, waren nicht wegen dem Schein da, sondern waren da, weil sie freiwillig an ihrer Idee arbeiten wollten. Hat man einfach daran gemerkt, dass sie an manchen Tagen nicht konnten oder mal 2, 3 Fehlstunden hatten, weil sie einen anderen Kurs hatten. Und dann habe ich auch gesagt, hey, ich kann dir keinen Schein geben. Das war dann so, ja, ist mir aber egal, weil ich möchte den Kurs trotzdem machen, weil ich habe Bock, meine Idee auszuarbeiten. Deswegen war das halt ein höchst motivierender Kurs. Und das hat man auch gemerkt und das hat man auch am Ende gesehen. Und ich habe für mich persönlich auch gemerkt, dass es mir total gut tut, sowas zu tun. Einfach Menschen in so einer Startphase zu begleiten, vor allen Dingen Leuchten in den Augen zu sehen, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, weil eine Designidee wahrgenommen wird und weil zum Beispiel ich einfach an denjenigen glaube und ihn unterstütze, dabei die Idee umzusetzen. Und das ist auch das, was alles ja vorantreibt, wenn jemand anderes an dich glaubt. Du natürlich auch an dich selbst.
Ja, deine Augen leuchten zumindest immer. Siehst du? Also wenn ihr immer gute Laune wollt, wenn ihr was machen wollt, was euch selber total erfüllt, und wenn ihr was findet, was vielleicht nicht nur euch begeistert, sondern auch andere, dann einfach mal machen. Ich glaube, das ist fast aus jeder Podcast-Folge. Ich glaube, ich hatte noch keine Podcast-Folge, wo das Fazit quasi war, nee, gründe lieber nicht, Mann, lass es. Auch alle Persönlichkeiten, die hier waren, das ist ein großes Privileg, das ich habe, dass ich einfach fast nur Menschen treffen darf, die für ihre Idee brennen und die wirklich alles dafür geben, das umzusetzen. Das ist ein unfassbar positives, energetisches Umfeld. Also ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest. Wahrscheinlich, ne? Die Kölner Szene ist da richtig krass und du bist ja auch super viel in Deutschland unterwegs mit dem Produkt. Das ist schon, auch vom Umfeld her, man kann eigentlich gar nicht mehr unkreativ sein.
Ja. Also ich glaube, ich finde Köln als Wohnort schön, aber auch als Gründungsort schön. Nicht, weil die Stadt an sich schön ist, sondern weil die Menschen schön sind. Es sind alles sehr offene Herzensmenschen und das überträgt sich natürlich auch auf ein Business.
Total. Und dann kann es nur bergauf gehen.
Ja.
So wie bei euch jetzt.
Und ansonsten, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann klappt es beim zweiten oder dritten Mal.
Ja.
Aber wenn man Bock hat, selbst was zu starten, dann darf man auch beim dritten Versuch Erfolg haben. Also dann ist es auch gar nicht schlimm, wenn du zweimal gescheitert bist.
Einfach niemals aufgeben.
Ja.
Sehr schönes Schlusswort. Schön, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß.
Ja, hatte ich. Hört man, glaube ich, manchmal.
Ja, manchmal lachst du. Du bist ja sowieso ein Mensch, der sehr selten lacht.
Ja.
Aber es ist immer gut, weil dann habe ich auch immer Spaß, wenn alle Leute fröhlich sind. Deswegen, so hat man Spaß am Job, ne? Hätte man mal meinen Job, dann kann man immer nur mit coolen Leuten reden und immer viel lachen.
Ja.
Tipptopp. Und geile Kaffeedeckel kriegt man auch. Mit Glitzer. Beste Leben. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Dir nochmal vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss.
So, das war's auch schon mal mit der Folge für diese Woche wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, Carina und mir zuzuhören und legt euch jetzt auch einen Udo zu, damit ihr eure Tassen zum To-Go-Becher machen könnt und keine Papier- oder Plastikbecher mehr nehmen müsst. Und wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr uns auf den sozialen Medien folgt oder unseren Podcast abonniert, damit ihr immer mitbekommt, wenn es eine neue Folge gibt. Ich gehe jetzt in San Francisco wieder an die Arbeit und freue mich sehr darauf, dass ihr nächste Woche hoffentlich wieder da seid. Und lasst uns gerne auch noch eine schöne Bewertung da, am liebsten natürlich 5 Sterne auf Apple Podcasts. Oder meldet euch auch zu unserem neuen Newsletter an. Wir legen da jetzt richtig los mit dem Content und ich würde mich freuen, euch da alle begrüßen zu dürfen. Und ansonsten bis nächste Woche. Außerdem gibt es noch News, bevor ich es vergesse. Wir suchen Praktikanten. Wenn du dich also für Recht begeisterst und die Vision, Startups den Zugang zu Recht und auch Gründern zu erleichtern und unbedingt ein dynamisches, remote arbeitendes Team suchst, dann bewirb dich gerne bei uns unter hello@raketenstart.de. Wir haben auch schon ein paar Stellenanzeigen geschaltet und freuen uns über Verstärkungen aus den Bereichen Marketing, Betriebswirtschaft, Jura oder auch aus anderen Bereichen, wenn du der Überzeugung bist, dass du unbedingt bei uns ins Team musst. Wir freuen uns auf dich und deine Bewerbung und bis dahin!